Deutschlandfunk.
DLF Magazin. Unsere Themen heute:
Die Untiefen der Gemeinnützigkeit, wenn der Verfassungsschutz das Finanzamt anweist. Ideen für die Demokratie. Der SPD-Bürgermeister von Augustusburg und zwischen Tradition und Öffnung. Der Deutsche Feuerwehrverband in der Krise. Mit Ulrike Winkelmann.
Schön, dass Sie dabei sind. Die Feuerwehrleute helfen jedem, der in Not gekommen ist. Und das ist völlig unabhängig davon, welcher Partei er angehört, welche Hautfarbe er hat oder welche sonstigen Neigungen er hat. So sagte es der Vizechef des Feuerwehrverbands Nordrhein-Westfalen, Bernd Schneider, diese Woche im Deutschlandfunk. Dass diese Klarstellung nötig war, sagt wiederum einiges über den Konflikt, der zurzeit in der Führung des Deutschen Feuerwehrverbands tobt. Dessen Präsident Hartmut Ziebs wird zum Rückzug gedrängt. Die Gründe dafür scheinen sehr schwierig zu erklären zu sein, haben wohl mit persönlichen und kommunikativen, aber auch politischen Dingen zu tun. So hat Ziebs im Verband offenbar Widerspruch hervorgerufen, weil er vor rechtsnationaler Unterwanderung warnte. Der Feuerwehrobere aus Nordrhein-Westfalen, Schneider, nahm Ziebs dafür im Deutschlandfunk in Schutz.
Wer ein klein bisschen in sein Umfeld schaut, weiß, dass es gerade rechtsnationale Unterwanderung in allen Lebensbereichen gibt. Und da muss man sich, das ist auch unsere Auffassung, ganz klar gegen wehren und sich auch widersetzen.
Fest steht, dass aktuell die Gegner von Hartmut Ziebs im Feuerwehrpräsidialrat die Mehrheit haben. Hintergrund dieses Personalkonflikts in der Führung ist auch eine Nachwuchskrise an der Basis. Die Feuerwehr braucht neue Mitglieder und dafür muss sie sich neuen gesellschaftlichen Gruppen öffnen. Maike Rademacher berichtet.
Dass der Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes, Hartmut Ziebs, es ernst meint mit der Vielfalt in der Feuerwehr, lernten seine Mitglieder schnell. Kurz nach seiner Wahl zum Präsidenten 2016 schlug Ziebs eine junge, türkischstämmige, promovierte Juristin, die nicht aus der Feuerwehr kam, als Bundesgeschäftsführerin vor. Der Personalvorschlag stieß auf heftigen Widerstand. Ziebs stellte sie trotzdem ein. Der Fall ist noch jetzt, rund 4 Jahre später, nicht erledigt. Die Personalie soll ein Grund gewesen sein, dass 5 Vizepräsidenten unlängst seinen Rücktritt forderten. Dabei hatte Hartmut Ziebs von Anfang an klargemacht, dass er für mehr Vielfalt bei der Feuerwehr sorgen will und für Frauen in Führungspositionen. Er sieht erste Erfolge.
Ich glaube, wir sind im Moment dabei, die Kurve zu kriegen, Frauen für die Feuerwehr zu begeistern. Da sind wir noch nicht sehr weit gekommen, aber wir sind auf dem richtigen Weg, meiner Ansicht nach. Es kommen immer mehr junge Frauen zur Feuerwehr. Da ist noch richtig Luft nach oben. Und da müssen wir uns auch zum Beispiel Gedanken darüber machen, wie gehen wir denn dann mit den Frauen um, wenn sie bei uns sind? Stichwort Familienbetreuung.
Tatsächlich versuchen viele der rund 24.000 Feuerwehren schon seit längerer Zeit für mehr Vielfalt in ihren Wehren zu sorgen. So gibt es bundesweit ein Frauennetzwerk und kreative Ideen wie Feuerwehromas, die Kinder bei Einsätzen betreuen. In Nordrhein-Westfalen hat sich ein LSBTI-Netzwerk gegründet für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans- und intergeschlechtliche Menschen. Es gab große Kampagnen wie Frauen am Zug und gemeinsame Projekte mit dem Bundesprogramm für Zusammenhalt und Teilhabe. Trotzdem liegt der Anteil an Frauen bei den freiwilligen Feuerwehren im Durchschnitt bei 10%. Der Anteil an Frauen in Berufs- und Werksfeuerwehren liegt sogar unter 5%. Und nicht einer der 18 Feuerwehrverbände wird von einer Frau geführt. Wie viele Menschen mit Migrationshintergrund bei den Feuerwehren mitmachen, wird nicht im Detail erfasst, aber es sind wenige. Ziebs betreibt gezielt Öffentlichkeitsarbeit, geht in islamische Kulturvereine und arbeitet mit anderen Verbänden zusammen, darunter mit dem Zentralrat der Muslime.
Wie können wir junge Menschen, Migranten, die schon in der zweiten, dritten Generation hier sind, ansprechen, um sie für die Feuerwehr zu begeistern? Das reicht nicht, dass wir uns nur dahin bewegen. Wir müssen sie abholen, wir müssen sie mitnehmen und wir müssen ihnen, das ist unser großes Problem, erklären, wie funktioniert denn freiwillige Feuerwehr in Deutschland?
Die gegenwärtige Debatte über die Unterwanderung der Feuerwehr durch Rechtsnationalisten wertet er dabei als kontraproduktiv.
Die Freiwillige Feuerwehr ist nicht rechtsnational orientiert. Ich warne nur davor, dass rechtsnationale Tendenzen Fuß fassen können. Denn dann schließen wir eigentlich die Migranten und die Vielfalt und die Frauen wieder aus der Freiwilligen Feuerwehr.
Die mangelnde Vielfalt ist nicht nur aus Gleichstellungssicht ein Problem. Die Feuerwehr braucht die Frauen und Migranten, denn sie kämpft vor allem auf dem Land mit einem massiven Mitgliederschwund. Es gibt immer weniger Freiwillige, die sich in einer der Feuerwehren engagieren wollen. Ihre Zahl ist um 300.000 auf 1 Million gesunken. Grund für den Mitgliederrückgang sind vor allem die demografische Entwicklung und die Landflucht, aber auch ihre meist stramm konservative Ausrichtung. Feuerwehrleute tragen Uniform, sind hochgradig hierarchisch organisiert und pflegen zahlreiche Regeln und Rituale. Ziebs verteidigt das.
Also die Feuerwehr ist schon sehr konservativ. Das ist auch gut so. Wir setzen immer auf altbewährte Technologien, weil die müssen im Einsatz funktionieren. Wir setzen auf bewährte Führungsstrukturen. Die müssen im Einsatz funktionieren. Da haben wir keinen zweiten Versuch. Und deshalb braucht die Feuerwehr auch manchmal etwas länger, bis sie neue Ideen umsetzt.
Diese Überzeugung ist Thema interdisziplinärer Forschung zu Diversität bei Feuerwehren. Mit dem Projekt Fortesy untersucht die Soziologin und Professorin Ilona Horvath an der Universität Paderborn, warum Feuerwehren so veränderungsresistent sind. Zentral ist nach Ansicht von Horvath das Sicherheitsgefühl. Die Männer trauen Frauen nicht zu, in den oft sehr gefährlichen Einsätzen mithalten zu können und fürchten um ihre Sicherheit.
Dieses Vertrauen in die Sicherheit ist eine Grundvoraussetzung, um eben in den Einsatz gehen zu können und gefährliche Situationen erfolgreich gemeinsam bewältigen zu können. Die Einführung von neuen Technologien kann in diesem System dann ebenso Irritationen hervorrufen wie eben die Vergrößerung von Diversität.
Als Beispiel dafür, warum Feuerwehrmänner die Teilnahme von Frauen ablehnen, nennt Horvath das Atemschutzgerät. Diese Ausrüstung kann bis zu 20 Kilogramm wiegen. Im Einsatz kann es vorkommen, dass zudem Brandopfer transportiert werden müssen.
Der Atemschutz ist ein sehr fordernder Einsatz, wo man auch sich wirklich auf die Kameraden verlassen muss, wo es auch oft um Leben und Tod geht. Und das ist ein Argument, wo dann viele, vor allem traditionell orientierte Feuerwehrmänner sagen, die Frauen haben die körperliche Konstitution nicht dafür.
Solche Einsätze sind zwar körperlich anspruchsvoll, aber dass Frauen sie schaffen, zeigen sie bei Polizei und Militär. Dort sind die Anforderungen ähnlich. Damit sich die Haltung zu Frauen ändert, müsste es deswegen mehr gemeinsame Übungen geben, sagt Horvath. Die Truppe muss lernen, dass nicht die Zusammensetzung der Gruppe, sondern gute Ausbildung, Technik und gemeinsame Erfahrung einen Einsatz erfolgreich machen. In den USA bietet man deswegen Frauen laut Horvath Trainingscamps an, wo sie Techniken lernen, um fehlende Kraft auszugleichen. Smart statt hart. Der Anteil der Frauen bei der Feuerwehr liegt allerdings auch dort noch im Schnitt unter 10%.
Die Zukunft der Feuerwehr. Ein Beitrag von Maike Rademacher.
Wir waren für eine Frauenquote, als bei der CDU Frauen zum Servieren nur an die Tische.
Das Vereinswesen in Deutschland ist an und für sich ein hohes Gut. Und insgesamt nimmt die Leidenschaft der Deutschen, sich gemeinnützig zu organisieren, nicht etwa ab, sondern zu. So jedenfalls hat es zuletzt die Bertelsmann-Stiftung gemessen. Sport, Musik, Flüchtlingshilfe, Karneval, Tierschutz, Theater und natürlich Beisammensein gehören zu den Dingen, die im Verein gepflegt werden können. Und weil der Staat darin eine sinnvolle Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts erkennt, wird diese Gemeinnützigkeit auch vom Staat unterstützt. Vereine dürfen für erhaltene Spenden Quittungen ausstellen, mit denen die Spender ihre eigene Steuerzahlung verringern können. Oft hängt an der Gemeinnützigkeit aber auch die direkte staatliche Förderung, etwa wenn der Ruderclub den neuen Steg von der Stadt bezahlt bekommt. Das weitgehend friedliche Vereinswesen ist in jüngerer Zeit allerdings ein wenig in Aufruhr geraten. Einigen recht bekannten Vereinen wurde vom Finanzamt die Gemeinnützigkeit aberkannt. Den Globalisierungskritikern von Attac zum Beispiel. Jüngst traf es dann die VVN-BDA, die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten. Ein fragwürdiges politisches Signal fanden zum Beispiel Überlebende des Holocaust, die sich anlässlich des Auschwitz-Besuches von Kanzlerin Angela Merkel äußerten. Mit unserer Berlin-Korrespondentin Claudia van Laak habe ich vor der Sendung darüber gesprochen, was es mit dem Streit um die Gemeinnützigkeit auf sich hat. Frau van Laak, warum wird den organisierten Antifaschisten der VVN-BDA die Gemeinnützigkeit weggenommen?
Da gibt es einen ganz einfachen Grundsatz, Frau Winkelmann, der lautet, eine extremistische Organisation kann nicht gemeinnützig sein. Und das ist der Grundsatz und das steht so in der Abgabenordnung. Und wenn in einem Verfassungsschutzbericht, sprich in einem des Bundes oder dem eines Landes, eine bestimmte Organisation eben als extremistisch aufgeführt wird, dann muss also zwangsläufig die Gemeinnützigkeit aberkannt werden. Das heißt, in diesem Fall war es das Finanzamt für Körperschaften in Berlin, hier hat der Verein seinen Sitz, der hatte da gar keinen Spielraum. Also der musste die Gemeinnützigkeit aberkennen und Grundlage dafür ist in diesem Fall der Verfassungsschutzbericht des Landes Bayern. Dort nämlich wird die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, VVN, als linksextremistisch aufgeführt. Das heißt, eine Entscheidung in Bayern hat zur Folge eine Aberkennung der Gemeinnützigkeit in Berlin.
Zu welchem Urteil kommen denn die Verfassungsschutzämter außerhalb Bayerns in der Sache?
Ja, das ist interessant, nämlich die Antifaschisten vom VVN, die werden eben nicht vom Verfassungsschutz des Landes Berlin beobachtet und auch nicht dort als extremistisch aufgeführt, als linksextremistisch, auch nicht vom Bundesamt für Verfassungsschutz, lediglich von den Bayern. Das hat bereits zu einer Debatte im Bayerischen Landtag geführt. Grüne und SPD, die hatten nämlich beantragt, diese Einstufung als linksextremistisch zurückzunehmen und die VVN nicht mehr zu beobachten. Das hat die CSU-Mehrheit im Landtag abgelehnt.
Wie unterscheidet sich denn dann dieser Fall von dem etwa von Attac oder auch Compact, den beiden ebenfalls die Gemeinnützigkeit aberkannt wurde zuletzt?
Ja, das hat einen anderen Grund. Und zwar lautet hier das Argument, diese beiden Organisationen seien überwiegend allgemeinpolitisch tätig gewesen. So hat es der Bundesfinanzhof gesehen im Fall von Attac. Und bei ihrer Arbeit handele es sich nicht um politische Bildung, so die Begründung, nicht um Information über politische Prozesse, sondern um einen Versuch der Einflussnahme, also auf Deutsch um Propaganda. Das hat Konsequenzen. Für Compact bedeutet das zum Beispiel, der Verein muss Steuern nachzahlen in Höhe von 300.000 Euro. Das ist ja nicht wenig.
Und muss die VVN jetzt auch Steuern nachzahlen?
Ja, eigentlich ja, aber gestern wurde bekannt, dass das Finanzamt darauf verzichtet. Das heißt, der entsprechende Steuerbescheid ist jetzt zunächst auf Eis gelegt.
Das klingt ja, als hätten die Behörden durchaus Spielraum im Umgang mit den verschiedenen Vereinen, nicht wahr?
In dem Fall ja, also dass der entsprechende Steuerbescheid auf Eis gelegt wurde. Allerdings hat das auch die VVN so beantragt und sie hat auch dem Finanzamt gegenüber dargelegt, warum der Verein glaubt, doch gemeinnützig zu sein. Sprich, da hat man die ganzen Bundesverdienstkreuze aufgezählt und die Preise. Gut möglich, dass dieser Verein daraufhin seine Gemeinnützigkeit wieder zurückerhält. Also ich vermute es zumindest.
Die Öffentlichkeit könnte jetzt ja den Eindruck bekommen, der Staat gehe gegen Vereine vor, die Regierungspolitik insbesondere von links kritisieren könnten. Stimmt der Eindruck?
Also ich gehe davon aus, dass auch anderen Vereinen und Organisationen die Gemeinnützigkeit entzogen worden ist in der letzten Zeit, in den letzten Jahren, dass die es vermutlich aber nicht öffentlich gemacht haben, also nicht so öffentlich gemacht haben wie Attac, wie Compact, wie die VVN. Ich nenne mal ein Beispiel, das sind die extremistischen Moscheevereine. Also ich kann mich da gut an die Debatte über verschiedene salafistische, dschihadistische Moscheevereine hier in Berlin erinnern. Und da hat die Öffentlichkeit ja wirklich zu Recht gesagt, diese Vereine, die sollen auf keinen Fall weiter gemeinnützig sein. Denn das hieße ja, dass der Staat diese salafistischen Organisationen, womöglich terroristische Organisationen unterstützt. Ich nenne die Fussilet-Moschee hier in Berlin, wo der IS-Terrorist Anis Amri ein- und ausgegangen ist. Und ich gehe davon aus, dass auch diesen Moscheevereinen, wenn sie denn gemeinnützig waren, diese Gemeinnützigkeit entzogen worden ist. Aber die haben natürlich im Gegensatz zu den Antifaschisten sich nicht an die Öffentlichkeit gewandt und zum Beispiel eine Presseerklärung herausgegeben.
Und welche Folgen hat jetzt die ganze Sache für die VVN-BDA?
Also die Folgen hatte ich schon kurz genannt. Der Steuerbescheid ist auf Eis gelegt. Diese Debatte hat aber auch eine positive Folge, denn besonders Politiker der Linken, die haben einen Aufruf gestartet, unterstützt die Antifaschisten. Und die Folge war ein Masseneintritt, kann man schon fast sagen. Also der Verein hatte zuletzt 6.000 Mitglieder. Durch diesen Aufruf in den letzten 3 Wochen sind 1.300 neue Mitglieder hinzugekommen. Das heißt, es war lange so, dass dieser Verein von sehr alten Mitgliedern dann geprägt wurde, die sind gestorben, neue kamen nicht nach. Das hat sich jetzt geändert.
Man hört jetzt, dass das Finanzministerium das Gemeinnützigkeitsrecht überarbeiten möchte. Wissen wir etwas darüber, in welche Richtung diese Überarbeitung gehen soll?
Na, da sind so erste Formulierungen durchgesickert. Es sollen die Vereine künftig geschützt werden, heißt es. Es soll Rechtssicherheit geschaffen werden. Und die Formulierung lautet, eine gemeinnützige Tätigkeit, die könne mit politischen Mitteln begleitet werden. Also das hat schon für Unmut gesorgt, diese Formulierung. Zum Beispiel beim Bund für Umwelt und Naturschutz, BUND, der meinte, die Rechte der Zivilgesellschaft würden beerdigt. Das war die Kritik. Dann hat sich Sven Giegold zu Wort gemeldet, Europapolitiker der Grünen, und er hat ein Beispiel angeführt. Ein Karnevalsverein, der sich zum Beispiel gegen einen Nazi-Aufmarsch engagiert, dem könne dann auch möglicherweise die Gemeinnützigkeit aberkannt werden. Denn diese Aktivität, die hat ja nichts mit dem originären Vereinszweck eines Karnevalsvereins zu tun. Wir müssen da noch abwarten. Der Gesetzentwurf aus dem Haus von Olaf Scholz liegt meines Wissens noch nicht vor.
Ein Gespräch war das mit unserer Berlin-Korrespondentin Claudia van Laak über die Frage, welchem Verein aus welchen Gründen die Gemeinnützigkeit aberkannt wird. Dirk Neubauer ist seit 2013 Bürgermeister der kleinen sächsischen Stadt Augustusburg nahe Chemnitz. Der SPD-Politiker ist in den vergangenen Monaten beinahe prominent geworden, sitzt in Talkshows und erklärt, warum er die Demokratie in großer Gefahr sieht. Das Problem sind wir, so heißt der Titel seines Buches, das ihn so bekannt gemacht hat. Neubauer ist überzeugt davon, dass ein neuer Zusammenhalt, nämlich gegen die Vereinfacher und Hetzer von rechts außen, nur von unten aus der Gesellschaft kommen kann. Was er damit konkret meint, hat er bereits in seiner kleinen Gemeinde ausprobiert, wohl recht erfolgreich. Alexandra Gerlach hat Neubauer in Augustusburg besucht.
Na, dann würden wir mal einen haben wollen. Herr Gläser.
Herr Neubauer.
Wie geht's dir?
Ja, leicht erkältet, aber ganz gut.
Wie an jedem Dienstagmorgen begrüßt Bürgermeister Dirk Neubauer die Mitarbeiter des kommunalen Bauhofes von Augustusburg. Auf die in Signalfarben gekleideten Männer geht er sportlich, unprätentiös, in Jeans und Rollkragenpullover, mit wetterfester Jacke und 3-Tage-Bart zu.
Dann reden wir mal so über das, was klemmt. Wenn was klemmt. Also mir war das wichtig, weil er vor meiner Zeit mit dem Bauhof irgendwie nie gesprochen hat. Nee. Also da gab es keinen Kontakt. Die waren immer nur Blitzableiter, die kriegen die Prügel draußen. Also es gibt ja auch, das ist ja ein öffentlicher, kann man ja nicht arbeiten.
Seit 2013 steht der gebürtige Hallenser und Familienvater Dirk Neubauer als Bürgermeister an der Spitze der 4.500 Einwohnerstadt nahe Chemnitz. Augustusburg strahlt gediegenen Wohlstand aus und liegt zu Füßen des imposanten Jagdschlosses. Doch Augustusburg krankt, wie viele Städte, an schlechter Verkehrsanbindung, hohem Durchschnittsalter der Bevölkerung und knappen Finanzen. Viele Bürger hätten resigniert, sagt Neubauer, und knapp jeder Dritte habe bei den letzten Wahlen aus Protest AfD gewählt. Es räche sich jetzt,
dass wir in den letzten 30 Jahren eine Menge falsch gemacht haben, also insbesondere hier im Osten. Und ich glaube, dass das bei uns schneller sichtbar wird, weil hier die Parteienhaftung nicht so da ist, weil hier Demokratie auch nicht so lange gelernt werden konnte, wie das in den alten Bundesländern ist. Und weil diese Gesellschaft hier einen Erlebnisvorsprung hat. Nämlich einmal erlebt hat, dass Totalverweigerung zur Generalerneuerung führen kann.
Seit 6 Jahren versucht Neubauer, diese Agonie zu durchbrechen. Er, der zum Mauerfall gerade 18 Jahre alt war, will die Bürger wieder für mehr Gemeinsamkeit gewinnen.
Ja, wenn sie in der Gesellschaft A nicht die Gelegenheit geben, Dinge selber zu lernen und das Fortschreiben dieses Wir regeln alles, dann nehmen sie den Leuten etwas ganz Wichtiges, nämlich die Eigenverantwortung und die Möglichkeit, sich selbst zu bestimmen. Und daraus wird, das ist ein bisschen wie in der Kindererziehung, daraus wird dann irgendwann eine Erwartungshaltung. Und die ist jetzt da. Und jeder erwartet, ich sehe das täglich, jeder erwartet alles. Daher kommt der Begriff, denke ich tatsächlich, daher kommt der Begriff, dass Politik liefern muss.
Doch Politik liefere nicht. Politik gestalte, sagt Neubauer entschieden und sucht neue Wege. In diesem Sinne hat er gemeinsam mit dem Stadtrat innovative Investitionsmöglichkeiten für seine Bürger geschaffen. 50.000 Euro pro Jahr umfasst der Etat, den die Stadt freigegeben hat für Projekte, die die Bürger eigenverantwortlich skizzieren, vortragen, verteidigen und umsetzen können. Nach anfänglichem Zögern beteiligen sich inzwischen fast 10% der Bürgerinnen und Bürger an diesem Wettstreit um die besten Investitionsideen für ihre Stadt.
Das haben jetzt 16 Projekte, haben wir bisher finanzieren können darüber. Funktioniert super. Leute sind wahnsinnig stolz, da selber tun zu können, selber ihre Gedanken umzusetzen. Es bringt Leute zusammen und es entsteht wahnsinnig viel, was wir als Stadt nicht könnten, weil wir es nicht bezahlen könnten, schlicht und ergreifend.
So wie etwa die in Eigenregie mit vielen freiwilligen Arbeitsstunden durchgeführte Sanierung eines beliebten Ausflugspunktes, den die Bürger unbedingt erhalten wollten. Das Projekt habe viel Gemeinschaft geschaffen unter den Augustusburgern, freut sich der Bürgermeister. Und das sei elementar für die Zukunft der Demokratie.
Weil wir alle, und das schließt die Politik ein, die Verwaltung, aber eben auch den Bürger, dass wir alle eine Verantwortung dafür haben. Und wenn wir weiterhin in diesem sehr liberalen, freien System leben wollen, dann müssen wir es jetzt beatmen und das heißt mitmachen.
Voraussetzung für das aktive Mittun der Bürger seien allerdings die finanziellen Mittel, sagt der für das öffentliche Verwaltungssystem unbequeme Bürgermeister und nimmt die bundesweit gängige staatliche Förderpolitik kritisch ins Visier. Neubauer redet sich in Rage, wenn er beispielsweise auflistet, wie etwa die Sächsische Aufbaubank seit Jahren dringende Projekte monatelang prüft, verzögert oder, ohne die Gründe zu nennen, ablehnt. Bundesweite Bekanntheit erlangte etwa der Augustusburger Sportplatz, der ganze 5 Jahre brauchte, bis er eröffnet werden konnte. Das schaffe großen Frust beim Bürger und beschädige die Demokratie nachhaltig, kommentiert Neubauer.
Und da muss ich sagen, da ist eine Grenze erreicht. Wir haben das hier einstimmig im Stadtrat beschlossen. Wir haben das mit den Sportvereinen besprochen, mit den Schulen. Wir haben genau vorher besprochen, was brauchen wir eigentlich, wo soll es hingehen. Dann kann nicht irgendjemand, der in meiner Stadt nicht gewählt ist, keine Funktion hat, anonym irgendwo sagen, geht nicht. Das meine ich mit Entdemokratisierung, weil das verlässt den demokratischen Prozess.
In seinem Buch »Das Problem sind wir« skizziert Neubauer eine Lösung, die inzwischen auch die Dresdner Koalitionskreise aufmerksam zur Kenntnis genommen haben. Sein Appell: gebt Fördermittel frei.
Na, wir haben knapp 5 Milliarden Förderung in dem Haushalt. 1 Milliarde durch 4 Millionen Sachsen, 250 Euro pro Kopf, mal 4.500 Einwohner, 1,125 Millionen, 4 Jahre lang garantiert, Beipackzettel, lieber Bürgermeister, damit müsst ihr jetzt auskommen. Wir haben das mal für alles, was wir in den 6 Jahren hier gemacht haben, rückwärts gerechnet. Wir hätten jede einzelne Maßnahme umsetzen können.
Betont er und springt auf zum nächsten Termin.
Ich weiß, dass das alles nicht einfach wäre, aber wenn wir uns auf den Weg begeben würden, das wäre schön.
Alexandra Gerlach war das über einen Bürgermeister in Sachsen, der seine Stadt nicht den Demokratieverächtern überlassen will.
Warum geben Sie morgen keine Regierungserklärung dazu ab? Das wäre wirklich angezeigt, hier ein bisschen, ich sag mal, Ruhe und Sicherheit in die Debatte reinzubringen.
Städte wachsen, der Zuzug hält an. Die Menschen wollen gern in der Stadt oder stadtnah wohnen. Und die Kommunen kommen mit der Genehmigung von neuen Bauprojekten kaum hinterher. In Frankfurt am Main hatte der zuständige Dezernent eine besonders ehrgeizige Idee. Rund 30.000 Menschen sollten bald in einen kompletten neuen Stadtteil im Nordwesten Frankfurts einziehen können. Doch es sieht aus, als würde daraus nichts, beziehungsweise als würde daraus jedenfalls viel weniger. Denn die Umlandgemeinden von Frankfurt wollen nicht, dass ihnen die Stadt entgegenwächst. Sie möchten das Grün zwischen sich und dem Moloch erhalten wissen, fürchten wohl auch neue Verkehrsbelastung. Wenn morgen die Regionalversammlung Südhessen tagt, dürfte dieses Gremium den städtebaulichen Großplan der Frankfurter erst einmal beerdigen. Die müssen dann andere Wege finden, der Wohnungsnot zu begegnen. Unser Korrespondent in Hessen, Ludger Fittgau, berichtet.
Mike Josef ist die Enttäuschung deutlich anzumerken. In einen Sitzungssaal seines Frankfurter Planungsdezernates hat er die lokale Presse eingeladen. Es geht hauptsächlich um den Lückenschluss für einen Autobahnabschnitt im Osten der Main-Metropole. Doch die Journalisten fragen auch danach, dass sich ein Scheitern der sogenannten Josefsstadt abzeichnet. Der Volksmund hatte die Pläne für einen neuen Stadtteil für rund 30.000 Menschen auf Äckern im Nordwesten der Stadt nach dem benannt, der sie maßgeblich seit Jahren vorangetrieben hatte. Nach Mike Josef nämlich, dem 36 Jahre alten Planungsdezernenten und SPD-Vorsitzenden von Frankfurt am Main. Doch nun konnte es Josef nicht verhindern, dass die Regionalversammlung der Kommunen und Landkreise in Südhessen seine ehrgeizigen Pläne enorm zurückgestutzt hat. Mike Josef kritisiert vor allem die CDU der Region.
Ich glaube, bei Teilen der Union entsteht zumindest der Eindruck, dass es nicht darum geht, irgendwo die Mitte zu finden, sondern aus dieser Diskussion Politikum zu machen. Und das halte ich für nicht zielgerichtet, nicht nur in Richtung der einzelnen Parteien oder der Politik, sondern angesichts der Wohnungsknappheit und fast schon der Wohnungsnot in der Region tut man sich, glaube ich, damit und vor allem den Menschen in der Region keinen Gefallen.
Es war vor allem Jürgen Banzer, der in den vergangenen Jahren zum Wortführer der zahlreichen Kritiker der Pläne für die neue Josefstadt geworden war. Der Fraktionsvorsitzende der CDU in der Regionalversammlung Südhessen und ehemalige Justizminister des Landes hatte sich vor allem dagegen gewehrt, dass Frankfurt am Main mit dem neuen Großstadtteil zu nahe an die Taunusgemeinden im Nordwesten der Stadt herangerückt wäre. Banzer sprach von einem drohenden Siedlungsbrei rund um die Main-Metropole.
Also ich glaube schon, dass die Diskussion zwischen Frankfurt und dem Umland noch nicht zu Ende ist. Im Gegenteil, die beginnt gerade.
Erst einmal jedoch treten die Umlandgemeinden stark auf die Bremse, was die Wachstumspläne der Metropole betrifft. Statt 30.000 Menschen sollen in der neuen Josefstadt nur noch rund 4.000 Menschen leben können. Viele Äcker im Nordwesten der Stadt sollen unbebaut bleiben. Bis 2025 soll überdies ein neuer Regionalplan Südhessen erarbeitet werden. Demnach soll eine erreichbare Obergrenze von 200.000 neuen Wohnungen für den Ballungsraum Frankfurt am Main festgeschrieben werden, fordert eine deutliche Mehrheit der Regionalversammlung. Das renommierte Planungsbüro Albert Speer und Partner war in einem Gutachten von weitaus mehr neuen Wohnungen ausgegangen und das bis zum Jahr 2030. Der Frankfurter Planungsdezernent Mike Josef.
Das heißt, Speer und Partner hat jetzt unabhängig von der Stadt Frankfurt und unabhängig von, sag ich mal, den politischen Auseinandersetzungen Siedlungsstrukturen festgesetzt, die aus ihrer Sicht sinnvoll entwickelbar wären. Und da sind sie so vorgegangen, wie der Regionalplan eigentlich schon seit Jahrzehnten das Vorgehen beschreibt. Wo haben wir bestehende Trassen, S-Bahn-Strukturen? Und anhand dieser Strukturen ist es sinnvoll, Siedlungsentwicklung zu vollziehen. Das hat Speer und Partner ganz nüchtern und pragmatisch gemacht.
Doch nicht nur die CDU in der Regionalversammlung Südhessen tritt trotz Wohnungsnot aktuell auf die Wachstumsbremse in Sachen Wohnungsbau, sondern auch Teile der SPD und die Grünen sorgen sich etwa um die Grünschneisen, über die Frankfurt am Main mit Frischluft aus dem nahegelegenen Taunus versorgt wird. Der Klimawandel heizt die Kernstadt immer mehr auf. Zu viel Beton kann das Leben in der Stadt künftig unwirtlich machen. Jessica Purkart ist Fraktionsvorsitzende der Grünen im Römer, dem Rathaus von Frankfurt am Main. Sie plädiert dafür, bei den Planungen für neue Viertel am Stadtrand nicht nur die reine Quadratmeterzahl der Wohnungen zu betrachten.
Das heißt, wir bauen nicht einfach nur Wohnungen, sondern wir bauen ein innovatives Quartier, das gleichzeitig auch vom Grün her gedacht wird. Also das heißt Klimaschutz, Artenschutz, Kaltluftschneisen, alles berücksichtigt werden. Und dann stellt sich natürlich ein ganz anderes Bild dar. Dann ist nämlich nicht einfach der Moloch, der an die Kleinstadt ranrückt, sondern dann ist diese vielen Vorteile, die Urbanität mit sich bringt, die werden auf einmal in die Rechnung mit eingerechnet.
Ebenfalls ein Grüner ist Tarek Al-Wazir. Der stellvertretende hessische Ministerpräsident ist in der hessischen Landesregierung auch für die Wohnungspolitik zuständig. Al-Wazir lebt selbst in Offenbach. Er kennt die eklatante Wohnungsnot im Ballungsraum. Vor allem bezahlbare Wohnungen für die unteren Einkommensschichten müssen auch aus seiner Sicht dringend gebaut werden. Doch auch Tarek Al-Wazir sieht, wie schwer der Interessensausgleich zwischen der Kernstadt und dem Umland herzustellen ist. Die Lage ist für ihn verfahren.
Verfahrene Lage deshalb, weil die Verhärtung einfach ziemlich groß ist und aus meiner Sicht ist es jetzt doch wichtig, dass man miteinander redet.
Doch Reden alleine führt nicht zu Wohnungsneubau. Das macht vor allem der Frankfurter Planungsdezernent Mike Josef deutlich. Auch wenn sich in den nächsten Jahren die Konjunktur abschwächen und der Zuzug nach Rhein-Main damit ein wenig gebremst werden sollte, es müssen dringend viele tausend bezahlbare Wohnungen entstehen, so sein Plädoyer. Auch ein Ausweichen ins Umland ist für Mike Josef nicht zuletzt aus Gründen des Klimaschutzes kein Allheilmittel.
Wir haben die abstruse Situation in der Bundesrepublik, dass wir zum Teil dort Flächen versiegeln, wo gar keine Nachfrage mehr ist. Das heißt, wir versiegeln Flächen und bauen Häuser und Wohnungen in Gebieten, die teilweise schrumpfen. Oder wie es momentan passiert, in Gebieten, wo es kaum einen ÖV oder gar keinen ÖV-Anschluss gibt. Und das ist für die ökologische Bilanz und für den ökologischen Fußabdruck einer Region auch nicht gerade sinnhaftig. Aber wie gesagt, wenn ich nicht durchdringe mit Argumenten und mit Fachexpertise, wie jetzt von Speer und Partner, dann muss man sich irgendwann auch die Frage stellen, ob es überhaupt noch um die Sache geht.
Mike Josef will sich jedoch von möglichen Parteiinteressen nicht entmutigen lassen. Er will nun die Planungen für eine kleine Josefstadt weitertreiben. Die Hoffnung, den neuen Stadtteil irgendwann mal erweitern zu können, gibt er nicht auf.
Eine Stadt in Wachstumsnot und Umlandgemeinden auf der Bremse. Ludger Fittkau berichtete aus Hessen. Von den vielen großen Verbänden in Deutschland ist der Landfrauenverband einer, der selten in Schlagzeilen und doch im ländlichen Raum ausgesprochen präsent ist. Rund 500.000 Frauen sind bei den Landfrauen organisiert. Das sind oft Bäuerinnen, aber längst nicht nur. Bildungsarbeit macht der Landfrauenverband, befasst sich in Positionspapieren mit Plastikverpackungen oder dem Insektensterben. Zuletzt hat der Verband aber auch die Große Koalition dazu gedrängt, mehr für die Frauenquote in öffentlichen und wirtschaftlichen Machtpositionen zu unternehmen. Hervorgegangen sind die Landfrauen aus den landwirtschaftlichen Hausfrauenvereinen. Und diese Tradition findet sich auch in einem Teil des Bildungsangebots wieder. Ein sehr klassischer Bestandteil dieses Angebots ist die sogenannte Winterschule. Und bei einer solchen Winterschule für Landfrauen war unser Bayern-Korrespondent Tobias Krone zu Besuch.
Ihre Ernährungslehrereinheit beginnt Dozentin Theresia Lindermeier an diesem Tag mit einer kurzen Mitmachsequenz.
Ich habe halt in der Früh ganz schnell mal einen Rucksack gepackt, Frau Killer. Darf ich Anna den schnell mal umschnallen? Jetzt nicht auf den Rücken, sondern sie darf den vornehmen.
Die junge Frau steht vor ihren 21 Mitschülerinnen, den Rucksack vor die Brust geschnallt. Eine Art Praxistest.
Was schätzen Sie, was das für ein Gewicht ist?
Keine Ahnung, 10 Kilo?
Ja, das ist das Minimum. Also das ist zwar das Ende der Schwangerschaft, wenn Sie sich einmal auf und ab bewegen im Klasszimmer. Wie fühlen Sie sich?
Seltsam.
Noch ist die Schwangerschaft ein Rollenspiel, das für Heiterkeit sorgt. Doch auch das gehört zum Studiengang Hauswirtschaft im Amt für Ernährung und Landwirtschaft Holzkirchen, der hier bei allen nur Winterschule heißt. Seit Generationen der Crashkurs für angehende Bäuerinnen. Die Bauersfrau ernährt, sie sorgt für Gastlichkeit, sie pflegt und sie weiß, wie es am effizientesten geht. So das traditionelle Rollenbild, das jungen Frauen in der Winterschule nahegelegt wird. Die Ideallandfrau ist sozusagen eine Superhausfrau. Und obwohl sich viele Frauen in der heutigen Gesellschaft nicht mehr aufs reine Hausfrauendasein einlassen wollen, obwohl alle Schülerinnen bereits eine Berufsausbildung abgeschlossen haben, sitzen sie hier. 22 junge Frauen im Alter von 20 bis 30 Jahren. Sie alle mussten sich auf die Schulplätze bewerben, denn die sind heiß begehrt. Eine Frage der Tradition, erklärt Gerlinde Simon, die Leiterin des Studiengangs.
Diese Ausbildung gibt es schon sehr lange, wenn auch in anderer Form. Früher haben die Frauen in der Landwirtschaft oftmals nicht die Möglichkeit gehabt, eine richtige Berufsausbildung zu machen, sollten aber trotzdem in der Hauswirtschaft fit sein und haben dann eine Hauswirtschaftsschule besucht. Das war damals die sogenannte Winterschule, oftmals als Ersatz für eine Berufsausbildung.
Winterschule, weil sie im Winter stattfand, wenn junge Mädchen auf dem Hof nicht für die Arbeit gebraucht wurden. Warum aber interessieren sich heute junge Frauen mit Berufsausbildung für die Winterschule? Die meisten aus der Schulklasse haben für diese Ausbildung sogar ihre Anstellungen gekündigt oder eine Pause eingelegt. Zum Beispiel die 22 Jahre alte Steuerfachangestellte Barbara Marx aus Fischbachau, einer bäuerlich geprägten Gemeinde nahe dem Schliersee.
Ich sag mal, wir sind jetzt junge Frauen und irgendwo ist auch dann irgendwann der Kinderwunsch da, wo ich jetzt sage, ja, jetzt ist für mich nur ein Zeitpunkt, dass ich jetzt diese Ausbildung mache und danach nochmal mehrere Jahre im Beruf zurückgehe und dann Familie und Haushalt gründe, je nachdem, wie es halt läuft.
Mit ihrem festen Freund läuft es gut, verrät Barbara Marx. Beide sind sie auf Bauernhöfen aufgewachsen. Beide sind sie weichende Erben. Das heißt, die Höfe ihrer Eltern übernehmen ihre älteren Geschwister. Später mal gemeinsam einen anderen Hof zu bewirtschaften, das will sie nicht ausschließen. Dann fiele ihr die Hausfrauenrolle zu und ihm die des Landwirts. Ihrem Freund zuliebe mache sie die Winterschule aber nicht, sagt Barbara Marx, sondern für sich selbst, um im Haushalt selbstständiger zu werden.
Man macht's mehr mit Kopf.
Eine Woche später. Die 22 Schülerinnen sind in der großen Lehrküche. Je zwei Schülerinnen teilen sich eine Kochinsel. An diesem Tag steht Vorratshaltung auf dem Lehrplan. Fachgerechtes Einwecken von Obst und Gemüse zum Beispiel. Den Wiegeschnitt mit dem Messer für sicheres Zwiebelschneiden haben sie inzwischen alle drauf. Und auch das Farbenspiel der Schneidebretter.
Also weißes Brett ist für Obst und Teigwaren, grünes Brett ist für Gemüse, rot ist für Fleisch und gelb ist für Geflügel.
Theoretisch dürften auch Männer die Hausfrauenausbildung machen. Faktisch sind es nur Frauen. Vor Jahren hatten sie hier mal einen Mann. Nach einigen Wochen hörte er wieder auf. Er habe sich nicht so angesprochen gefühlt, heißt es bei der Schulleitung. Kein Wunder, bei einem Lehrplan, der manchmal an einen Schwangerschaftskurs erinnert. Dennoch, die Dozentin Monika Keimer, die auch Betriebe berät, die Ferien auf dem Bauernhof anbieten, findet, das Bild der Geschlechterrollen habe sich in den letzten 30 Jahren auch auf dem Land gewandelt.
Es ist natürlich immer noch schon ein starkes Rollenverständnis da in der Landwirtschaft. Das muss man jetzt schon ehrlicherweise sagen. Aber es gibt auch das andere. Und es geht immer mehr. Ja, doch. Also wenn ich vor 30 Jahren vergleiche mit heute, dann hat sich da schon was getan. Definitiv.
Okay, also vor 30 Jahren war es?
Kein dran denken, dass da auch nur ein Messer abgespült wurde oder ja, aber inzwischen ist es anders.
Dafür wolle sie auch mit ihrem Unterricht sorgen.
Also ich lege da großen Wert darauf, dass jeder verantwortlich ist für einen Haushalt, der drin lebt. Und ob das Mann und Frau oder Kind ist oder die Oma oder der Opa, die haben sich gefälligst zu beteiligen. Gleichberechtigung heißt, dass man den Haushalt so führt, dass jeder berufstätig sein kann oder zum Teil und jeder auch mithilft, unbedingt. Wir schließen da keinen aus, auch die Männer dürfen helfen.
Der Bauernhof der Familie Liedschreiber in Fischbachau. Drinnen in der Küche heizt der Holzofen bei Elisabeth Liedschreiber gut ein. Tochter Marlies, gelernte Raumausstatterin, ist gerade mit dem Auto von der Winterschule gekommen. Die ältere Tochter Barbara holt Weihnachtsplätzchen aus dem Ofen. Mit ihrem Freund will sie den Hof der Eltern übernehmen. Die Winterschultradition hat die Mutter auf beide Töchter vererbt.
Aber freiwillig.
Mhm. War sie ihnen auch freigestellt?
Damals noch nicht so ganz, nein. Ja, damals hieß, jetzt machen wir das erst und dann schauen wir weiter. Und ja gut, dann hat man dann irgendwo schon die Partner, man weiß, wo man einheiratet und dann macht man halt die Meisterprüfung und dann sagt, jetzt ist gut, dass ich es gelernt habe, weil damit ich da mir reinknien kann. Also das war jetzt nicht negativ oder kein schlechter Weg. Aber auf die Höfe war früher das Geld auch nicht immer so groß da. Also man ist halt dann lieber arbeiten gegangen, dass man mal selber Geld verdient hat, als dass man wieder Ausbildung und wieder nichts verdient. Und man musste ja auch einmal auf eigene Füße stehen.
Früher arbeitete Elisabeth Liedschreiber als Dorfhelferin, half auf anderen Höfen mit, wenn Bauersleute krank oder im Urlaub waren. Heute sieht sich die 50-Jährige nicht nur als Mutter und Landfrau, sondern auch als Unternehmerin. Der relativ kleine Biomilchviehbetrieb reicht deshalb gut zum Leben, weil Elisabeth Liedschreiber nebenher noch 4 Ferienwohnungen betreibt. Die Touristen beeindrucke sie dann gerne mit ihren Koch- und Nähkünsten. Die Tochter Marlies hat in wenigen Tagen ihre Abschlussprüfungen in der Winterschule. Bevor sie sich den Blaumann anzieht und zusammen mit der Mutter in den Kuhstall geht, um dem Vater beim Melken zu helfen, zieht sie ihr persönliches Fazit.
Es war jetzt einmal ein Entwicklungsschritt, sage ich jetzt mal. Man hat noch mal viel gelernt, viel neue Leute kennengelernt. Hat Spaß gemacht, doch. Und es gehört dazu, wenn man aus so einem Betrieb raus ist, gehört Hauswirtschaft irgendwie doch dazu.
Werden Sie am Ende auch wieder einen Haushalt in einem Bauernhof führen oder steht das nicht?
Das steht noch in den Sternen. Also das kann ich jetzt noch nicht sagen, wie es mal weitergeht. Jetzt erstmal wieder neue Arbeit und dann schauen wir, wie es weitergeht. Zukunft ist noch alles offen.
Tobias Krone war das aus Bayern über die Winterschule der Landfrauen.
So schlecht schmeckt das gar nicht.
Ich finde, es schmeckt
absolut widerlich. Nee,
das schmeckt richtig ekelhaft.
Nee, das schmeckt viel besser, als ich gedacht habe.
Und damit geht unser DLF-Magazin heute zu Ende. Wie immer finden Sie die Sendung und auch die einzelnen Beiträge unter dlf.de im Internet. Am Mikrofon verabschiedet sich Ulrike Winkelmann. Ihnen wünsche ich noch einen schönen Abend.